Unglaublich, es ist schon wieder Mittwoch und das bedeutet, es wird Zeit für die Mediennachrichten heute für den 31. Mai 2017. Hier in den Mediennachrichten finden immer Themen Platz, die irgendwas mit Medien zu tun haben. Diskurse über medienpolitische Themen, die gerade in den Medien eine Rolle spielen oder auch einfach Dinge, die in den Medien passieren. Medien an sich werden auch thematisiert und heute fängt es an wieder mal mit einem sozialen Medium, das so ziemlich alle kennen, viele benutzen, aber niemand so recht leiden mag, und zwar mit Facebook hier in den Mediennachrichten.
Im Mai 2015 stellte Facebook auf seiner jährlichen F8-Konferenz das damals neue Feature im Newsfeed vor. Die Instant Articles. Diese sollten Online-Magazinen und Printmedien, die auf dem sozialen Netzwerk durch offizielle Seiten vertreten sind, ermöglichen, Medieninhalte der eigenen Webseite direkt an das soziale Netzwerk zu übergeben und dort auszuspielen. Das heißt, Fans einer Facebook-Seite, die diese über die mobile App im Facebook Newsfeed anklicken, werden dann nicht mehr auf die Webseite der Seitenbetreiber weitergeleitet, sondern bekommen alle Beiträge in der hauseigenen Ansicht von Facebook präsentiert. Daraufhin sind in Amerika zunächst große Medien wie The Guardian oder die New York Times als erst auf den Zug aufgesprungen. Darauf folgten weitere wie BuzzFeed oder National Geographic und mittlerweile, 2 Jahre später, ist es auch gang und gäbe bei deutschen Seitenbetreibern wie Spiegel Online die Funktion zur Verbreitung ihrer Inhalte zu nutzen. Das kann und sollte uns also hier den Anlass bieten, dazu Bilanz zu ziehen. Was bringt es denn den Verlegern, ihre Inhalte so angebunden über den Facebook-Feed laufen zu lassen? Und hat Facebook seine Versprechen für die Verleger gehalten? Dazu sollte man zunächst einmal darauf schauen, was Facebook denn da an attraktiven Angeboten für die Verleger stellt. Zunächst einmal verspricht Facebook mit dieser Veröffentlichungsvariante vor allem 2 Vorteile. Zuallererst geht es darum, sich die Aufmerksamkeit der Nutzer zu sichern. Vom Klick auf einen Link bis hin zum bloßen Lesen sollen durchschnittlich 8 Sekunden vergehen. Und für die sind viele Anwender kaum noch bereit abzuwarten. Mit Instant Articles wurden diese Ladezeiten um ein Vielfaches verringert und sollten so mehr Nutzer dazu führen, die eigenen Inhalte zu lesen. Doch die Schnelligkeit ist nur das eine. Viel wichtiger sind den Seitenbetreibern noch die generierten Umsätze. Das Netzwerk bietet den Verlegern nämlich die Möglichkeit, ihre Inhalte eigenständig auf der Plattform zu vermarkten. Sie können also begleitende Werbung um ihre Inhalte herum verkaufen und diese Einnahmen daraus ohne Provision einbehalten oder Facebook als Vermarkter einsetzen und 30% der generierten Umsätze abgeben. Und für Facebook ist das Ganze eine weitere Chance, den Charakter einer reinen Vernetzungsplattform hinter sich lassen zu können und zur Ausgangsplattform für Inhalte jeglicher Art zu werden. Ein abgekartetes, lukratives Spiel für beide Seiten. Oder? Skeptiker gab es gegenüber des neuen Gadgets, wie bei allen neuen, gerade wenn ein Mark Zuckerberg es verzapft, von Anfang an. Und inzwischen sind die ersten Medien auch schon wieder ausgestiegen. Darunter ironischerweise auch die Vorreiter Guardian und die New York Times. Und auch in Deutschland stellen sich viele Verlagshäuser die Frage, wie viel es denn bringe, auf Facebook dabei zu sein. Ja, aber warum das denn jetzt? Anscheinend hat man nach 2 Jahren die Schwachstellen für sich selbst erkannt. Eine logisch erscheinende Folge wäre da zum einen der Verlust der Erkennbarkeit der eigenen Marke und damit auch eine, wie es scheint, gleichgültige Haltung der Nutzer bezüglich der recherchierenden Redaktion. Was nicht nur ein Problem von Eitelkeit ist, denn natürlich macht die redaktionelle Linie auch jeweils aus, mit welcher Haltung zu den Inhalten die Nutzer diese reflektieren. Hinzu kommt auch, dass es bei vielen Verlagen ein Umdenken gibt. Weg vom Versuch, alles zu tun, um die Reichweite zu maximieren und hin zu einer möglichst starken Bindung der Leser. Denken wir dabei doch mal an den sogenannten Paid Content, also Inhalte und Artikel, die der Online-Leser über ein Abonnement bezahlt. Wenn ein Verlag sich für seine digitalen Inhalte bezahlen lassen will, kann er sie ja kaum gleichzeitig kostenfrei bei Facebook verbreiten. Und trotzdem würde, wenn man die Vorteile auflisten würde, eine Win-Win-Situation für beide Seiten entstehen. Allerdings mit dem Haken, dass aus diesem Geschäftsverhältnis für die Verleger eine wesentlich stärkere Abhängigkeit der Medienunternehmen von den strategischen Entscheidungen Facebooks hervorgehen würde. Schon jetzt verbindet Facebook und viele Medienunternehmen eine Hassliebe, die bislang wohl nur durch die Beziehung zu Google übertroffen werden könnte. Also sind die Verleger wohl vorerst raus. Wie Facebook in Zukunft darauf reagieren wird, damit das Konzept der Instant Articles dem Unternehmen erhalten bleibt, dazu kann ich selbst an dieser Stelle nur mutmaßen. Es stehe wohl aber die Frage im Raum, Verleger bei der Vermarktung ihrer kostenlosen Angebote, zum Beispiel mit anonymisierten Nutzerdaten und mit neuen Funktionen wie E-Mail-Newsletter-Optionen aus Instant Articles heraus zu unterstützen. Insgesamt seien die Instant Articles aber auch so nach wie vor ein erfolgreiches Produkt. Und ganz ehrlich, dass Verlagshäuser komplett auf die Zusammenarbeit mit Facebook verzichten könnten, ist, wie man es dreht und wendet, schmerzlich unwahrscheinlich.
Wir schauen jetzt in den Mediennews auf ein Buch, welches diesen Monat am 18. Mai erschienen ist. Das Buch heißt Unter Freunden, die NSA, der BND und unsere Handys. Wurden wir alle getäuscht? Und ist von dem Vorsitzenden des NSA-Untersuchungsausschusses Patrick Sensburg, der auch bei der CDU ist, und dem Journalisten Armin Fuhrer. Das Buch soll sich mit der Aufarbeitung des NSA-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages beschäftigen. Doch was passiert, wenn der Vorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses ein Buch schreibt? Damit hat sich die Netzpolitik.org-Redakteurin Anna Biselli auseinandergesetzt.
Es geht ja darum, dass dieser ganze Untersuchungsausschuss erst eine Folge der Snowden-Enthüllung war. Das heißt, dass eben rauskam, dass die NSA in großem Stil andere Länder abhört. Und dann gab es ja diverse Skandale, zum Beispiel, dass das Handy der Kanzlerin überwacht worden sein soll. Aber mit diesem Untertitel suggeriert man ja schon, dass man so eine These hat. Und man kann dann sagen, dass die These im Buch eben mit Nein beantwortet wird und dann im Endeffekt vielleicht alles gar nicht so schlimm sei. Unter anderem auch die Involvierung des deutschen Auslandsnachrichtendienstes BND in die ganze Geschichte. Ganz spannend fand ich eben, dass bereits im ersten Kapitel des Buches gesagt wird, naja, dieser NSA-Untersuchungsausschuss, der war ja schon ganz am Anfang nicht nur dafür da, quasi dem BND, sag ich mal, eins mitzugeben, sondern es war ja von Anfang an ein BND-Ertüchtigungsausschuss. Und das habe ja die Opposition im Ausschuss, also die Abgeordneten von Grünen und Linken, nicht so richtig verstanden. Und deshalb sei es zu Konflikten gekommen, die der Ausschussvorsitzende sehr bedauert. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, mit welcher Haltung der Ausschussvorsitzende und sein Co-Autor an dieses Buch angehen, um eben zu sagen, naja, der BND hat zwar Sachen mit den Amerikanern gemacht und vielleicht waren die auch nicht immer ganz in Ordnung, aber der arme BND hat das ja nur gemacht, weil er von der eigenen Bundesregierung und vom Bundeskanzleramt nicht genug Zuwendung erfahren hat und nicht irgendwie ernst genug genommen wurde und nicht mit genug Ressourcen ausgestattet wurde, um das alles selber zu machen. Deshalb geriet er quasi in eine Notlage. Dementsprechend musste er sich eben von der NSA helfen lassen. Und es wird schon gesagt tatsächlich, dass es viele Probleme gab mit dem Eigenleben des BND und dass es natürlich auch Aktionen gab, die so nicht wirklich abgesprochen waren oder wo das Bundeskanzleramt dem BND zu viel freie Hand gelassen hat und sich auch nicht richtig informiert hat. Das sind alles tatsächlich auch Dinge, die zur Sprache kommen. Das kann man dem erstmal nicht so vorwerfen, aber die Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden, sind eben nicht unbedingt die Schlussfolgerungen, die Datenschützer und Grundrechtsaktivisten eben ziehen würden, dass man eben jetzt durch dieses neue BND-Gesetz all diese Probleme beheben kann und dass man jetzt trotzdem dem BND noch mehr Gelder und mehr Mittel geben kann, weil eben auch mit der aktuellen Kontrollsituation der BND immer noch ganz viel Eigenleben führen kann und selbst wenn Missstände festgestellt werden, dass diese nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt werden dürfen. Das heißt, wir haben weiterhin das Problem, dass der BND unter dem Radar operiert und mitnichten das Problem gelöst, dass der Geheimdienst sein Eigenleben führt.
In dem Buch Unter Freunden, die NSA, der BND und unsere Handys, wurden wir alle getäuscht, fällt auf, dass die Schlussfolgerung, auf die sich die Frage des Untertitels bezieht, schon am Anfang des ersten Kapitels mit Nein beantwortet wurde. Das Buch strotzt von absurden Bildern, die eine ganz andere Realität des Ausschusses propagiert, als sie überwachungskritische Beobachter wahrgenommen haben. Unter Freunden vertritt eine regierungsnahe Meinung der Schwarz-Rot-Regierung. Das verwundert ja eigentlich auch nicht, wenn das Buch von dem Vorsitzenden des Ausschusses geschrieben wurde, Patrick Sensburg, der ja auch Unionspolitiker ist. Was durch Whistleblower wie Edward Snowden und überwachungskritischen Beobachtern enttarnt wurde, wurde mit dem BND-Gesetz, welches letztes Jahr im Juni geändert wurde, legalisiert. Das heißt, Teil der Praktiken des BNDs, die heftige Kritik abbekamen, sind seit dem letzten Jahr legal. Die Whistleblower wie zum Beispiel Snowden, der so im Buch beschrieben den Stein ins Rollen brachte, werden im Buch vor allem diskreditiert. Da wurde auch schon einmal in die Kindheit des Whistleblowers geschaut, um Snowden und Co. eine Störung nachzuweisen.
Mir ist vor allem aufgefallen, was mich ein bisschen erstaunt hat, dass die Whistleblower, die eben zu dieser Geschichte beigetragen haben oder die es auch vorher schon gab, in massiver Art und Weise diskreditiert werden. Das heißt, zum einen geht es natürlich primär um Snowden. Und Snowden werden diverse Seiten gewidmet, in denen eben ausgeführt wird, dass Snowden im Endeffekt sowas wie ein Verlierer war, der vielleicht aus einem gekränkten Ego heraus das Ganze gemacht hat. Das wird natürlich nirgendwo wirklich explizit gesagt. Es gibt ganz viele Suggestivfragen, es gibt ganz viele Suggestivaussagen, die das nahelegen, wo dann auch nochmal irgendwie spekuliert wird, ob er eben sein Asyl in Russland einfach so bekommen hat oder dafür, dass er zum Beispiel den russischen Behörden irgendwelche Informationen weitergegeben hat. Und das Gleiche finden wir auch ungefähr bei dem Whistleblower Brandon Bryant, der auch im Ausschuss angehört wurde, der damals Drohnenoperator war und eben über seine Erfahrungen mit dem US-Drohnenkrieg ausgesagt hat. Dem wird auch unterstellt, dass er ja ein gekränktes Selbstbewusstsein habe, weil er mit der Beförderung nicht geklappt habe. Und dementsprechend wird suggeriert, dass die Motive der Whistleblower vielleicht nicht nur waren, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern vielleicht eben auch ihr gekränktes Ego in irgendeiner Weise zu therapieren. Vieles, was sie da rausgegeben haben oder wie es auch später von den Medien dargestellt wurde, ist vielleicht nicht ganz so richtig. Und es werden auch diverse Dinge erzählt, die dann im Zweifelsfall aber auch wieder von den Medien korrigiert wurden, um so ein bisschen sich selber eine Deutungshoheit zu geben und zu sagen, das war doch gar nicht so schlimm. Und im Endeffekt müssen wir jetzt nur darauf schauen, dass wir natürlich mit dem BND-Gesetz, das wir geschaffen haben, dem BND auf eine neue Grundlage gestellt haben, die Kontrolle viel besser ist und der BND trotzdem noch wesentlich mehr Mittel und Mitarbeiter braucht, damit er eben die Deutschen gut vor dem Terror schützen kann.
Was im Buch auch auffällt, ist, dass die Autoren keine Mühen gescheut haben, sich bildhafte Vergleiche von Geheimdienstaktivitäten auszudenken, wie zum Beispiel Autobahnen, Wälder und Adern.
Die Vergleiche waren primär amüsant. Da geht es zum Beispiel um die Datenautobahnen, wo eben die Daten in einen Kreisverkehr mit vielen Ausfahrten geraten und dann hinter der Ausfahrt aussortiert und gelöscht werden, was dann darstellen soll, dass zum Beispiel Leitungen in Frankfurt abgegriffen werden und da die deutschen Daten aussortiert und gelöscht werden sollen. Dann geht es eben mit diesen gelöschten Daten weiter, dass sie in so einer Kaffeefilter-Analogie gefiltert werden, der Kaffeefilter aber nicht ordentlich funktioniert. Und dann stellen die Autoren eben die Frage, ob ein Kaffeefilter mit diesen Produktionsfehlern, wo dann einige Kaffeekörnchen in die Tasse schlüpfen, denn noch genießbar ist oder nicht. Und diese Kaffeekörnchen, die dann in die Tasse schlüpfen, sind aber leider Deutsche, wo dann millionenfach Grundrechte verletzt werden, weswegen ich diese ganzen Analogien ein bisschen schwierig finde, weil sie eben die Sachverhalte verniedlichen. Das heißt, es geht einfach nicht darum, ob die Tasse Kaffee dann genießbar ist oder nicht, sondern es geht darum, ob millionenfach Grundrechte verletzt werden oder nicht.
Datenflüsse lassen sich nicht nur mit Kaffee visualisieren, die Autoren amüsieren mit Blut und Wasser. Adern des Internets nennen sie die vom britischen Geheimdienst GCHQ angezapften Unterseekabel, genauso wie ein Arzt Kanülen am menschlichen Adern anlegt. Nur dass Ärzte keinen vollständigen Aderlass mehr durchführen, der den Körper vollständig ausbluten ließe. Weil beim Datenaderlass jede Menge Material anfällt, müssen die Geheimdienste Selektoren anlegen, Anker im Datenmeer, um die Nadel im Heuhaufen herauszufischen. Sonst droht, dass die Datenkraken im Ozean der Information versinken. Leider ist die Datenkrake keine besonders geschickte Metapher, denn die Krake wurde schon 1938 im NS-Magazin Der Stürmer verwendet und wird daher heute noch als antisemitisch eingestuft. Kein Grund für die Autoren, nicht zusätzlich die amerikanische Geheimdienstkrake ins Rennen zu schicken. Das Buch unter Freunden leidet darunter, dass es an vielen Stellen oberflächlich bleibt. Es wird sich dabei aufgehalten, Whistleblower wie Snowden und Co. kleinzureden, als die Erkenntnisse des Ausschusses vernünftig aufzuarbeiten. Es gibt eine regierungspolitische durchdrängte Meinung wieder und ist damit anmaßend gegenüber all jenen, die nicht die Meinung des Ausschussvorsitzenden teilen. Patrick Sensburg, der Vorsitzende des Ausschusses, wirft in seinem Buch den anderen seine Meinung vor und stellt sie als wahr. Da Gefährlich ist, dass er dies tut, bevor der Abschlussbericht des Ausschusses fertig ist. Der soll erst nächsten Monat herauskommen, wo sowohl das Ausschusssekretariat die Erkenntnisse zusammenträgt, als auch die einzelnen Oppositionsfraktionen, deren Ansichten und politische Schlussfolgerungen im Buch nicht zu lesen sind. Dass er das Buch schon vorher herausbringt, wirkt so, als wollte sich Sensburg die Deutungshoheit gegenüber der Opposition verschaffen, deren Interpretation der Ergebnisse eben im Abschlussbericht enthalten sein werden. Wahrscheinlich wird fast niemand den kommenden Abschlussbericht lesen, der mehrere tausende Seiten beinhalten wird. Dadurch könnte die öffentliche Meinung, die vielleicht eher das Buch lesen, beeinflusst werden.
Normalerweise, wenn wir über Bücher sprechen und eine Rezension machen, geben wir danach nochmal an, wo man das bekommt und wie man das bekommt. Ist vielleicht in dem Fall nicht so nötig. Eine kritische Betrachtung eines Mediums haben wir hier in den Mediennachrichten gerade gehört. Medien kann man kritisch sehen, Medien können aber auch zum Beispiel gefährlich werden, wenn es um die digitale Mediennutzung bei Kindern geht. Es gibt eine neu veröffentlichte Studie über das gesundheitliche Risiko bei zu hoher Nutzung. Damit setzen wir uns jetzt hier in den Mediennachrichten auseinander.
In der Straßenbahn sehe ich einen Vater mit seinem Kind auf dem Schoß. Das Handy hat er in der Hand. Er schaut konzentriert auf den Bildschirm und sein Kind schaut ihm zu. Ich sehe gesenkte Köpfe von kleinen Schulkindern über ihren Handys. Ich sehe ihre klitzekleinen Finger blitzschnell über die Bildschirme schweifen. Sie sitzen nebeneinander und gucken sich nicht an. Meine Freunde, jung und alt, und auch ich und so viele Menschen mehr sind so fixiert auf ihre Handys, Tablets, was auch immer. Wir nutzen digitale Medien, um zu chatten, zu surfen, Bilder und Videos zu teilen, um unterhalten zu werden. Wir organisieren über soziale Netzwerke und wir verabreden uns. Wir halten uns an unseren Bildschirm fest. Das ist alles ein großer Bestandteil unserer Kommunikation. Doch halten wir uns zu fest? Die Kinder und Jugendlichen von heute wachsen in einer digitalen Welt auf. Alles ist hier vernetzt und digital erreichbar. Sie werden auch als Digital Natives bezeichnet. Sie sind ein Teil jener Generation, die sehr versiert mit den neuesten digitalen Technologien umgehen kann. Und Kinder nutzen diese Technologien immer früher und häufiger. Der Medienratgeber Schau hin informiert Eltern und Erziehende über aktuelle Entwicklungen der Medienwelt. Er zeigt Möglichkeiten zur Information, Interaktion und Unterhaltung auf und stellt dabei aber auch die Risiken dar. Wir sprachen mit Christine Langer. Sie ist Mediencoach der Initiative Schau hin und arbeitet als freie Dozentin in der Erwachsenen- und Lehrerfortbildung. Christine Langer ist auch Referentin für die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen und fachliche Beraterin für die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie erklärt, warum ein zu hoher Medienkonsum schädlich sein kann.
Also eine übermäßige Nutzung von Medien führt eigentlich immer dazu, dass es den Beteiligten langfristig schlecht ergeht. Also wenn beispielsweise jemand nur das ausgeprägte Interesse hat, Computerspiele zu spielen, aber gar nicht mehr mit Freunden vielleicht auch ein Fußballspiel macht oder ein anderes regelgeleitetes Spiel oder sich vielleicht austobt sportlich, dann kann das dazu führen, dass natürlich auch Fähigkeiten sozusagen sich nicht mehr weiterentwickeln. Das heißt, es könnte im Extremfalle dazu führen, dass jemand Scheu davor hat, sich überhaupt mit anderen Menschen zu unterhalten, die ihm gegenüberstehen, dass derjenige keinen Blickkontakt sucht, dass er immer wegschaut, weil er einfach durch eine digitale Beschäftigung da aus der Übung geraten ist und möglicherweise eben die Dinge nicht trainiert mehr. Es kann natürlich auch sein, dass also jede Form der einseitigen Beschäftigung, das ist jetzt auch unerheblich davon, ob Medien im Mittelpunkt stehen oder nicht, führen ja im Grunde dazu, dass ich bestimmte Fähigkeiten nicht regelmäßig auch aktiviere und trainiere und darin mir die Übung verloren geht und dann tatsächlich ich vielleicht dann auch keine Lösung habe für eine Situation. Mich spricht jemand tatsächlich an, wie antworte ich? Oder es gibt eine Unterhaltung, die mehrere Menschen miteinander führen. Ich falle den Menschen immer ins Wort oder gebrauche vielleicht auch eine andere Sprache, weil ich das durch andere Gewohnheiten eben halt mir so zu eigen gemacht habe.
Die digitale Welt schläft nicht. Sie wächst und entwickelt sich täglich weiter. Heutzutage lernen die Kinder sehr schnell und auch besser mit digitalen Medien umzugehen. Eltern sollten deshalb jedoch nicht vernachlässigen, die neuen Technologien reflektiert an ihre Kinder heranzuführen und sie nicht dem Überfluss alleine gegenüberstellen. Bei der Initiative Schauhin erlebt Christine Lange ein reges Interesse von Eltern für die Mediennutzung ihrer Kinder.
Aus meiner Arbeit in der Elternberatung bei Schauhin weiß ich, dass Eltern sich viel Gedanken machen. Sie schreiben mir über ihre Sorgen und wie sie ihren Kindern Hilfestellung geben können. Und ich erlebe viele Eltern, die sich sehr bewusst damit auseinandersetzen, wie ist das mit den Medien und in unserer Familie und was gestehe ich meinem Kind zu, wo muss ich vorsichtig sein. Ich denke, dass Eltern, wenn sie aktiv sind, in diesem auf jeden Fall gute Möglichkeiten haben, ihre Kinder sinnvoll heranzuführen und vor allen Dingen so, dass es familienverträglich ist. Weil wir leben ja miteinander, umgeben vielleicht von Mediengeräten und es ist ja aber für uns trotzdem wichtig, dass wir ein gutes Zusammenleben in der Familie praktizieren und dass wir da Rücksicht aufeinander nehmen und dass viele andere soziale Erlebnisse durch die Medien nicht beeinträchtigt werden, sondern im Gegenteil, dass wir Spaß haben, auch Medien neben vielen anderen Dingen zu nutzen.
Es ist schwierig, genaue Altersgruppen zu nennen, in denen Kinder an bestimmte Medien herangeführt werden sollten. Wichtig ist dabei, dass die Familie sich auf das natürliche Interesse der Kinder einlässt, aber auch Grenzen aufweist. Christine Lange rät ebenfalls zu einer vorsichtigen Heranführung.
Bei der Internetnutzung mit dem Smartphone oder auch über den Rechner, das schrittweise anzugehen und in einem geschützten Surfraum, also mit einer Jugendschutzsoftware installiert, mit Kindersuchmaschinen ausgestattet und mit entsprechenden Favoriten, wo also Kinderwebseiten im Surfbereich festgelegt sind, sodass die Kinder dort in sicheren Bahnen surfen können, damit würde ich beginnen. Und das kann durchaus schon, wenn die Kinder lesen und schreiben können, fängt das ja in der Regel im Alter zwischen 7, 8 und 9 Jahren an. Und das entwickelt sich dann weiter, wenn ich dann das Internet auch via Smartphone benutze, dann sollte ich in jedem Fall im Alter von 8, 9, 10 Jahren die Internetzugänge nur zu Hause zulassen, das WLAN für unterwegs passwortgeschützt sperren. Und dann ab dem Alter von 11, 12, 13 Jahren, wenn mein Kind auch eine Sicherheit entwickelt hat und weiß, wo passe ich denn jetzt drauf auf und was kann mir möglicherweise auch widerfahren und wie kann ich mich dagegen wehren, dann kann ich verabreden, dass eben halt der Internetzugang auch freigeschaltet ist. Und eigentlich haben erfahrungsgemäß Kinder im Alter zwischen 11, 12 und 13 Jahren diese Sicherheit. Das variiert je nach Übung und Gewohnheit, aber das kann man sicher so ungefähr als Orientierung geben.
Es gibt immer mehr internetabhängige Jugendliche und junge Erwachsene. Experten sollen mittlerweile von etwa 600.000 internetabhängigen und 2,5 Millionen problematischen Nutzern in Deutschland ausgehen. Eine Studie beschäftigte sich mit dem Umgang von Kindern und Jugendlichen mit elektronischen Medien. Die Blick-Medienstudie wurde vom Juni 2016 bis Januar 2017 mit über 5.700 Befragten erstellt. Blick, das steht für Bewältigung, Lernverhalten, Intelligenz, Kompetenz und Kommunikation. Die Medienstudie will nun auch die gesundheitlichen Risiken übermäßigen Medienkonsums für Kinder verdeutlichen. Kinder- und Jugendärzte sollen überdurchschnittlich entsprechende Auffälligkeiten festgestellt haben, wenn der Medienkonsum bei Kind oder Eltern auffallend hoch war. Wir sprachen mit Institutsleiter Professor Dr. Rainer Riedel über die Studie. Er ist Direktor für Medizinökonomie und medizinische Versorgungsforschung an der Rheinischen Fachhochschule Köln und ist Teil der Studienleitung. Die Blick-Studie zeigte verschiedene signifikante Ergebnisse.
Wir haben Folgendes gesehen, dass gerade in der Phase zwischen 1 Monat und 12 Monaten Mütter, die ihre Kinder versorgen und eben den während der Fütterungs- und Versorgungsphase sich nicht entsprechend vollumfänglich auf das Kind entsprechend fokussieren, dass bei einer entsprechenden digitalen parallelen Nutzung von den Medien Auffälligkeiten, Einschlafstörungen und auch entsprechende Fütterungsstörungen auftreten. Beides kann man als mögliche Hinweise für eine Bindungsstörung in der Beziehung zwischen den Säugling und der Mutter betrachten. Und da muss man einfach ein größeres Augenmerk in Zukunft mal richten und gucken, was passiert da. Also noch ergänzend würde ich gerne darauf hinweisen, dass wir nicht nur bei Säuglingen Auffälligkeiten gesehen, sondern in der Altersgruppe zwischen den 2- bis 5-Jährigen. Da sind insbesondere die Konzentrationsstörungen und Sprachentwicklungsstörungen. Dabei ist hervorzuheben, dass eben die entsprechenden Auffälligkeiten in der Gruppe prävalenztechnisch über der Altersgruppe liegt. Jetzt werden Sie sicher fragen, was ist Prävalenz? Prävalenz ist in der Medizin die Häufigkeit von Auffälligkeiten, Erkrankungen, die in einer Gruppe von Menschen auftritt. Hier beispielsweise eben die Problematik der Konzentrationsstörungen oder Sprachentwicklungsstörungen im Alter zwischen 2 und 5 Jahren. Und was auch aufgefallen ist, ist, dass diese Kinder beschrieben werden, dass sie motorisch hyperaktiv sind.
Die Ergebnisse der Studie sollen ein Hinweis darauf sein, dass der Umgang mit digitalen Medien frühzeitig kontrolliert geübt werden soll. Um den Umgang mit Medien bei Kindern in Zukunft besser zu gestalten, werden Professor Dr. Riedel und die Studienleitung das Thema weiterhin verfolgen.
Also nach unseren Auswertungen gehen wir davon aus, dass es sich um eine repräsentative Studie handelt. Die Daten können übertragen werden auf Deutschland. Wir haben 79 Arztpraxen deutschlandweit, die daran teilgenommen haben. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, wollen wir an der Stelle weitermachen? Das können wir mit einem beherzten Ja beantworten. Wir sind daran interessiert, eine Langzeitstudie durchzuführen, wo es uns interessiert, inwieweit die Integration von digitalen Medien in die entsprechende kindliche Entwicklung integriert werden kann. Und wie kann man dies umsetzen, damit die Kinder eine möglichst natürliche Entwicklung durchleben und keine Auffälligkeitserscheinungen im Entwicklungsprozess mitbekommen.
Kinder und Jugendliche sollen also lernen, die Vorteile unserer digitalen Welt zu nutzen, ohne dabei auf die Erlebnisse mit Freunden im Alltag zu verzichten. Wichtig ist hierbei das Zusammenspiel von den Eltern als auch von Bildungseinrichtungen. Kindern sollte der Zugang zu Technologie nicht verwehrt bleiben, doch sie sollten auch nicht zwanghaft damit konfrontiert werden. Eltern und Erziehende sollten Kinder beim Entdecken der digitalen Medienwelt begleiten. Denn dann besteht die Möglichkeit, Kindern einen reflektierten Umgang zu eröffnen.
Das war hier der letzte Beitrag in den Mediennachrichten für heute, für diese Woche und auch für diesen Monat. Die Mediennachrichten am 31. Mai habt ihr hier gerade gehört. Die gibt es bei Radio Korax und dem Pi-Radio-Verbund in den tagesaktuellen Magazinen und auch immer zum Nachhören auf radiokorax.de oder auf freier-radios.net. Nächste Woche am Mittwoch um eine ähnliche Zeit gehen die wieder los und bis dahin verabschieden sich die Mediennachrichten hier aus dem Programm.